Herzlich willkommen zu 2W12, die besten Spielleiter der Welt. Der Podcast für alles rund um die Spielleitung, wo der Oliver
und der David
sich über Rollenspiel unterhalten und das natürlich klar aus der Perspektive von hinter dem Game Master Screen. Es gibt Ausnahmen, wir haben auch schon mal jetzt darüber berichtet, wie wir selbst gespielt haben, aber dieser Podcast richtet sich eben an Spielleiter und wie ihr wisst, erlebt der David ja allerlei rollenspielerische Eskapaden und ich bin ganz gespannt, was diesmal deine Eskapade sein wird, David. Erzähl doch mal, ich kann es ja nicht, weil nie jemand mit mir spielt, aber du kannst es ja mal erzählen, was sozusagen dein jüngstes berichtenswertes Rollenspielerlebnis war.
Du armer, armer Tropf, Olli. Es wird wirklich Zeit, dass wir wieder gemeinsam spielen. Aber es ist ja jetzt bald nur noch 2 oder 3 Wochen, dann sehen wir uns ja zur Fortführung der Winterwacht. Aber letzte Woche haben wir gespielt, meine Blutlandrunde. Und was ich da erzählen wollte, ist, dass ich ein ganz tolles Erlebnis hatte mit einem sehr, sehr spannenden Kampf, den wir da hatten. Und ganz kurz zum Hintergrund, ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber wir haben umgestellt, das System umgestellt, wir haben angefangen mit Savage Worlds die Kampagne zu spielen, sind aber dann jetzt vor ein paar Wochen, ein paar Monaten umgestiegen auf Dungeon World, also ist eines von diesen Powered by the Apocalypse Spielsystemen. Wir haben die Charaktere umgebaut, unter anderem mit Hilfe eines Zusatzbuchs, das heißt Class Warfare, wo so einzelne Optionen dann dargestellt werden und angeboten werden, sehr, sehr empfohlen. Und das ganz besonders Witzige ist mit Class Warfare, weil einer meiner Charaktere in der Gruppe, der gute Jarel, ein Klassenkämpfer ist, der so die Befreiung der geknechteten Stände dieses mittelalterlichen, hochmittelalterlichen Landes so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat. Deswegen ist es ganz witzig, dass dieses Zusatzbuch auch Class Warfare heißt. Aber das nur so nebenbei. Warum haben wir umgestellt? Vielleicht nur ganz kurz. Also es ist ein sehr, sehr... Also ich fand das System Savage Worlds so von der Idee, fand ich irgendwie ganz witzig und auch nett. Aber für mich hat sich es dann dargestellt als doch ein bisschen zu umständlich, vor allem im Kampf. Es hat sich dann für mich eher so dargestellt, dass es ein bisschen zu langwierig ist, ein bisschen zu schwerfällig ist. Also nur so als Beispiel, also man verwendet Karten für die Initiative, die dann halt immer wieder neu ausgeteilt werden, nach jeder Kampfrunde neu ausgeteilt werden. Das ist so ein ganz nettes Gimmick, aber ich fand es eher so ein bisschen hinderlich. Als den Spielfluss so ein bisschen behindernd. Da gibt es diese Regel mit den explodierenden Würfeln, das heißt also, man hat immer man würfelt mit 2 Würfeln und dann, wenn die Würfel die höchste Zahl, die der Würfel würfeln kann, also bei einer W6 zum Beispiel halt eine 6, dann explodiert der Würfel, das heißt also, man würfelt so lange, bis er halt keine weitere 6 mehr würfelt und das wird dann alles aufaddiert. Die Berechnung der Anzahl der Erfolge fand ich ein bisschen komplex und wie gesagt, so einige Gründe, warum ich das Spielsystem ein bisschen umständlich fand im Kampf. Und der krasse Gegensatz ist Dungeon World, was ja so die Umsetzung der D&D-Logik auf Powered by the Apocalypse-System ist. Ich genieße diese sehr, sehr narrative Einbindung des Kampfs in das Gesamtsystem. Also wir hatten, wie gesagt, letzte Woche einen sehr, sehr coolen, spannenden Kampf gegen so eine Horde von Finsterer mit magischer Energie belebten Waldwesen. Und der ganze Kampf bestand eigentlich darin, dass der Magier versucht hat, mit Hilfe eines Rituals, basierend auf einer Regel, so ganz, ganz einfach formulierten Regel in dem Magier-Playbook, halt so die magischen Energien, aus denen sich diese Wesen so ja, materialisiert haben oder von denen sie angetrieben wurden, diese magischen Energien zu bannen bzw. zu unterbrechen. Und die anderen beiden Spieler, die da waren, die spielen beide Kämpfer und die haben die ganze Zeit eigentlich nur in sehr, sehr coolen, spannenden Aktionen den Magier verteidigt, um ihm zu erlauben, dass er dieses Ritual in Ruhe durchführen kann. Also ich fand es sehr, sehr spannend und es war vor allem sehr stimmungsvoll und richtig getrieben von so dieser Fiktion, wie man sich das so vorstellen kann in so einem coolen, spannenden Film, wo die Kamera so immer so hin und her geht, so Matrix-Style-mäßig, ne? Und wie man so von einzelnen Szenen so den einzelnen Kämpfer sich so sieht, wie er sich gegen diese Kreaturen des Waldes verteidigt, während in der Mitte der Magier so völlig abgehoben und mittlerweile dann irgendwann so in der Luft schwebend halt sein Ritual durchführt. Und das hat mir extrem gut gefallen. Und ich glaube, Olli, dass dieses Beispiel, was ich aus der letzten Woche meines Rollenspiels mitgebracht habe, auch einen schönen Übertrag hat zu dem, über was du heute sprechen möchtest, richtig?
Als hätten wir uns abgesprochen. Ja, dazu fällt mir nur die Gedichtzeile ein. Ja, der Bundschuh zieht Land aus Land ein, die Bauern wollen Menschen sein. Ja, wir reden nämlich heute über die ganz frühen Bauernaufstände im Süden Deutschlands, passend zu deinem Charakter oder Spielercharakter, den du beschrieben hast, der die Befreiung der Bauern im Sinn hat. Oder ist das gar nicht unser Thema heute?
Setz aufs Klosterdach den roten Hahn. Genau so ist es, Olli.
Sehr gut. Tatsächlich haben wir uns euch ein bisschen reingelegt, denn heute geht es nicht um Bauernaufstände, sondern das, was damit verbunden ist, nämlich Kämpfen und ja, Schlachten. Und mir geht es heute tatsächlich damit darum, mal darüber zu sprechen, was ist eigentlich der perfekte Kampf im Rollenspiel. Ja? Ich würde ganz gern mal ein bisschen da reingehen und analysieren und schauen, was bedeutet Kämpfen im Rollenspiel und welche Perspektiven habe ich so im Laufe meiner Karriere auf so Kämpfe bekommen. Und dann lass uns gern einfach mal ein bisschen darüber diskutieren und vielleicht auch gemeinsam ein bisschen so unsere Erfahrung austauschen, weil ich kann mir diese Situation, die du beschrieben hast, halt super vorstellen. Also das ist ja so eine klassische Kampfsituation. Man muss dem einen die Zeit verschaffen, dass er das Entscheidende tut, was also dieses Abenteuer zu Ende bringt oder die Kampagne weiter. Und dann wirft der Spielleiter da Welle um Welle der Gegner entgegen, um eben ganz dramatisch eine Situation zu haben, wo diese wichtige Handlung des einen gedeckt werden muss, um am Ende für alle den Erfolg zu bringen. Und das ist ja ein wunderbares Szenario und ein wunderbar guter Grund für einen Kampf und auch ein ganz spannender Story-Mechanismus. Und ich würde halt da einfach gern heute auch von deinem Erfahrungsschatz zehren und drüber sprechen, was macht eigentlich einen guten Kampf aus? Also heute unser Thema tatsächlich Kämpfe. Als erstes würde ich ganz gerne zwei Kampfsituationen mit dir durchspielen, David. Ich habe extra was vorbereitet. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen Actual Play in ganz kleinen Szenen. Ich habe einmal ein Powered by the Apocalypse-System herausgesucht, nämlich Kult, und würde ganz gerne mit dir einen kleinen Kampf in diesem System durchführen. Und dann würde ich im zweiten Teil gerne einen Kampf durchführen mit D&D 5e-Regeln mit deinem aktuellen D&D-Charakter aus unserer Kampagne. Hast du da Bock drauf?
Ja, sehr, sehr schön. Und vor allem freue ich mich, dass du dir Mühe gemacht hast, einen meiner absoluten Lieblingscharaktere aus den letzten 30 Jahren Rollenspiel, nämlich den guten US Deputy Marshal Russ Pope, in Kultregeln zu übersetzen. Wir haben das im Delta Green Regelwerk gespielt und du hast es jetzt in das Kultregelwerk übersetzt. Bin sehr, sehr gespannt, wie er sich darstellt in diesem Beispiel.
Sehr schön. Dann lass uns direkt mit dem ersten Beispiel reinstarten. Das ist eine kleine Szene für Kult. Wie gesagt, dein Marshal Pope, also US Marshal, ist ein wenig auf Abwägen. Er hat schon einiges erlebt und durchlitten und ist jetzt praktisch auf der Suche nach einem entscheidenden Heilmittel für seine Frau Tanja und hat da einen Tipp bekommen, dass dieses Heilmittel auf einem Souk in Marrakesch von jemand angeboten wird, der sich der Uhrmacher nennt. Lass uns da mal reinstarten. Es riecht nach exotischen Gewürzen und dem verblassten Duft von schwerem, öligen Treibstoff, der von so Mopeds oder kleinen Zweitaktmotoren ausgestoßen wird. Es ist relativ dunkel und relativ klamm und immer noch sehr, sehr warm. Man sagt eigentlich, die Souks in Marrakesch, die haben niemals Feierabend und die haben hier 24 Stunden das pulsierende Leben, aber dieser Souk straft dieses Gerücht lügenden. Es ist schon weit nach Mitternacht, als du in die überdachten kleinen Gassen in diesem marokkanischen Bazar durchschreitest. Die ganzen kleinen Geschäfte sind jetzt geschlossen. Du siehst wahnsinnig viele Auslagen von Koffern oder anderen Lederwaren hinter vergitterten Schaufenstern. Du siehst kleine versteckte Türen, die man tagsüber gar nicht sehen würde, weil sie volle Waren und Ausstellungsstücken, die man davor auf die Gasse gekarrt hat, verborgen gewesen wären. Und du bist hier in diesem Suk auf der Suche nach dem Uhrmacher. Dieser Uhrmacher verspricht nämlich, ein Elixier zu besitzen, das du unbedingt für deine Frau Tanja brauchst. Und du schreitest so ein bisschen zu der Stelle, die man dir beschrieben hat, die Adresse, die man dir genannt hat, was gar nicht so einfach ist, sie hier in diesem Labyrinth zu finden, als so weit in der Ferne das Brummen eines davonfahrenden Mofas zu hören ist und irgendwie trägt der Wind aus der Distanz arabische Sprachfetzen von einer Gruppe alter Männer daher, deren Worte du aber rein akustisch oder auch sprachlich gar nicht verstehen kannst. Irgendwo bewegt der Wind Metall, was sanft und leise vor sich hinklappert und ansonsten ist es still, als in diesem Torbogen, der sich vor dir auftürmt und der von nachts dem Licht des nächtlichen Mondes beschienen so einen dunklen Schatten wirft, eine Gestalt aus dieser Dunkelheit heraustritt, die du zunächst erstmal für deinen Treffpartner hältst. Als du näher kommst, siehst du, das ist eine relativ korpulente Gestalt, wohl in so eine komplett verhüllende Burka gekleidet. Und als du noch ein Stück näher kommst, dreht sich diese Gestalt um zu dir und sie ist wirklich fett, richtig fettleibig. Der Kopf ist speckig und du siehst es, dass der Hals sozusagen ja fast so breit ist wie der Kopf. Ne? Darüber fällt so ein schwarzer, das ist nicht schluckender Stoff, aber anstelle wie bei einer normalen Burka, wo jetzt die Augen von so Seeschlitznetzen bedeckt sind, ist praktisch der Kopf frei, eher wie bei einer Nonne. Und dieses fette, feiste, blasse Gesicht, in das du da starrst, ist auf keinen Fall das Gesicht einer Frau. Und du hörst so ein metallisches Klappern und Rasseln und siehst, dass diese Gestalt so über die Brust so schwere, rostige Eisenketten in so einer Kreuzform geschlungen hat, so fast als würde sie ein Korsett aus Eisenketten über diesen Gewand tragen. Und noch bevor du diese schreckliche Erkenntnis hast, schnellt eine dieser Eisenketten unter diesem burkahaften Gewand hervor, an deren Ende befinden sich spitze Haken und du darfst als Move einmal Avoid Harm machen.
Jawohl, lass mich würfeln. Genau, das ist eine 4, eine 5, eine 9. Reflex habe ich 0, das wäre 9.
9. Du bist leider zu langsam, um darauf zu reagieren. Und diese rostige Eisenkette schnellt an dir vorbei, schrammt dabei an deinem Ohr vorbei, merkst, wie so diese Haken, die sich am Ende befinden, dir so eine Rasiermesserwunde am Ohrläppchen verschaffen und dann schnellt diese Kette zurück und reißt dir das Ohrläppchen ab. Du schreist auf, als Blut so aus deinem Ohr herausdringt. Und merkst, dass die Gestalt so angefängt zu gestikulieren und irgendwie so diese Kette, die auf welche Art auch immer zurückgezogen wird, in die Hand nimmt und wie so eine Lasso anfängt, über sich schwingen zu lassen. Was tust du?
Ja, Marshall Pope ist von der Kette getroffen, duckt sich ganz zwanghaft, zwangsläufig, reflexhaft, versucht, da Deckung zu finden und in Deckung zu springen. Kann ich mich von den Ketten lösen?
Ja, also die Kette ist wirklich losgeschnellt und zurückgezogen worden. Das heißt, die ist einfach, hat dich gestriffen und dann beim Rückziehen dir das Ohr abgerissen sozusagen, was jetzt sehr, sehr stark blutet. Aber die Kette selbst hält dich nicht fest. Also du bist nicht am Haken, sondern der hat die wieder zurückgezogen und schwingt sie vermutlich jetzt für einen noch zerstörerischeren Angriff, als es eben schon passiert ist.
Gut, dann kickt mein Field Agent Training ein. Da habe ich einen Advantage. Das ist, whenever you enter combat, roll plus violence. Das würde ich mal machen, weil das ist ja, würde ich sagen, Combat. Und ich habe eine 19 gerollt, plus violence habe ich 1, also eine 20.
Das heißt, du bekommst, glaube ich, 3 Edge.
3 Edges, genau.
Benutzen
und
kann.
Den ersten Edge würde ich tatsächlich direkt einsetzen. Also Edge sind so Vorteile, die ich mir im Kampf über die ganze Szene hinweg einsetzen kann. Und ich würde tatsächlich den ersten Edge direkt einsetzen, um wirklich so ganz reflexhaft einfach in Deckung zu springen. Vielleicht hinter so einen von diesen Auslageständen, wo so große große Stoffballen vielleicht stehen, die da so in diesem Zug aufgestapelt sind. Da würde ich vielleicht so dahinter springen und würde direkt halt in meine Tasche greifen, wo meine Trustworthy Glock 17 sich befindet. Und die würde ich ziehen und dann versuchen, mich dem Gegner zu erwehren.
Du springst tatsächlich in Deckung hinter diese Stoffballen. Du reißt dabei zwei oder drei von diesen auf Pappe gerollte Stofffetzen ab, die dann so diesen leicht abschüssigen Straße unter diesen Torbogen in Richtung dieser Kreatur rollen, die dort steht. Die Kette zischt laut durch die Luft in dem Moment und reißt praktisch mehrere von diesen Stoffballen, hinter denen du dich in Deckung begeben hast, mit. Und in dem Moment, wo die Kette wieder zurückgezogen wird, reißt er also auch wirklich so die Hälfte deiner Deckung heraus mit voller Wucht. Also hätte dich dieser Angriff getroffen, dann wären wahrscheinlich jetzt deine Eingeweide das, was sich hier auf dem dreckigen Boden ausbreitet und nicht diese langsam sich abrollenden Stoffbahnen aus orientalisch bemusterten Seidenstoff. Vielen Dank, David, schon mal für diese erste Kampfdarbietung. Wie war das für dich? Ganz kurz nur, bevor wir die nächste Szene beginnen.
Ja, danke dir, Olli. Sehr, sehr spannend. Ich habe natürlich die Beschreibung direkt live vor mir gesehen. Ich kann mich natürlich auch sehr, sehr gut in Pope reinversetzen und wie er sich fühlt, weil ich ihn so lange gespielt habe und so ein klares Bild von dem Charakter habe. Und was mir halt natürlich sehr aufgefallen ist, wie stark dieses noch relativ crunchige PBTA-Version, die Kult ist, trotzdem so dieses Narrativ und das Interagieren mit der Umgebung und das inspirierte Agieren im Spiel, das narrativ angeleitete Agieren im Spiel unterstützt und belohnt.
Ja, das denke ich auch. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Also finde ich gut, dass du es genauso siehst. Dann machen wir es mal genau das Gegenteil und wir gehen jetzt mal in ein Spielsystem rein, was den Kampf eher als ein Spiel im Spiel, als so ein Subsystem, als fast schon, kann man sagen, ein Brettspiel im Spiel inszeniert. Und lass uns doch jetzt mal mit deinem Charakter, dem Spatenbruder Finn, seines Zeichens verantwortlich, die Toten zur letzten Ruhe zu betten, einsteigen. Und wir haben Winter, du bist in der Nähe der Warte, der Winterwacht und pflegst dort den Friedhof, als die Nacht hereinbricht. Mal schauen, was der gute Finn dort erlebt. Dieser alte Friedhof an der Wacht liegt mittlerweile in den letzten Strahlen der untergehenden winterlichen Sonne. Du hast sehr lange dort gearbeitet und die Gräber gepflegt und dabei eigentlich auch so ein bisschen die Zeit vergessen. Eigentlich hättest du schon längst hinter den schützenden Mauern sein sollen, denn jetzt um diese Jahreszeit wird es einfach sehr, sehr schnell dunkel. Und du bemerkst es dann so ein bisschen aus deiner fast schon rituellen Selbstkasteiung durch Arbeit herausgleitend, dass es Zeit wird zu gehen. Als du zwischen so glattlosen Gerippen von Bäumen zwei Gestalten siehst, die wankend und schwankend so auf das frische Grab, das du hier gerade gepflegt hast, zukommen. Es sind große humanoide Gestalten und ein widerlicher Gestank von Verwesung breitet sich aus, als dann noch eine dieser Gestalten mit so einer spitzen Zähnen, bewehrten Maul und einer langen Zunge über diese Zähne schlägt, als hätte es gerade Appetit und du die klauenhaften Fingernägel erkennst, durchfährt dich ein Wort deines Erzvaters, was er dich einst gelehrt hat und dabei Bilder in einem handgeschriebenen Buch gezeigt hat, in einem Folianten. Gule. Mach mal eine Initiative, bitte.
So, 18 gerollt, Initiative habe ich 0, Server 18.
Super, das tragen wir hier ein. Oh, mein Lieber, die Gule sind zuerst dran. Du merkst halt, die sicheren Mauern der Festung sind zu weit weg. Sie werden dich erreichen, bevor du die Mauern erreicht hast. Und da die ja wissen, dass du hier auf diesem Friedhof meistens in Kontemplation verbringst und arbeitest, ist auch keiner deiner Kameraden in der Nähe, um dir einstehen zu können. Das heißt, alles hängt jetzt an deinen eigenen Fähigkeiten. Der erste der beiden Ghule tritt so ein bisschen, ja, schneller aus dem Schatten dieses Baumes hervor und wittert so etwas. Und du merkst, er versteht, dass er in einer vorteilhaften Situation mit seinem Kameraden ist. Und diesen Mut nutzt er, um tatsächlich auf dich zuzuspringen. Er hat eine Bewegungsreichweite, tatsächlich 30 Fuß kann er gehen, also 6 Felder. Das passt soweit, er schafft es bis zu dir. Und würde dann tatsächlich einmal eine Multi-Attack machen. Das heißt, er darf dich zweimal beißen, dieser gemeine Kerl. Und das macht er jetzt auch. Oh, was habe ich denn da jetzt gewürfelt? Das ist natürlich brutal. Ich habe eine 19, eine 14 gewürfelt, plus 4, also mit 23 und mit 18. Was ist denn dein AC?
Mein AC ist 19. Allerdings, als ich merke, dass diese Kreatur so schnell zu mir kommt, reiße ich im letzten Moment meinen schweren Schild, den ich auf dem Rücken habe, nach vorne und schreie ihm entgegen, weiche von mir! Ich würde den Zauber Shield wirken.
Als Reaction oder was?
Das ist eine Reaction, genau.
Sehr gut. Das bedeutet was genau?
Mein Bonus, mein AC ist jetzt 5 Punkte höher. Das heißt, ich habe jetzt 24.
Wow.
Allerdings nur für diese eine Runde.
Macht nichts. Das reicht aber aus, dass er dich mit seiner 23 verfehlt und tatsächlich dieses Schild leuchtet kurz auf. Der Ghoul wird geblendet, die Augen tun ihm weh, er weiß daneben. Aber der zweite greift dich an. Das gilt wahrscheinlich noch immer.
Genau, bis zum Anfang meiner Runde.
Bis zum Anfang, sehr gut. Der zweite, irgendwie jetzt davon getriggert, rast auf dich zu und er macht eine Klauenattacke. Und ich habe eine 18 gerollt. Auch gut, ich roll gut. Aber es ist nur eine 22 gegen AC. Damit treffen die beiden Gude nicht. Und du bist an der Reihe. Was tust du? Wie war denn dein Eindruck von dieser Art von Kampf? Direkt mal eine freche Frage an dich. Welche dieser Kämpfe oder Art zu kämpfen liegt dir denn mehr? Was hat dir mehr Spaß gemacht?
Also ich glaube, ich kann oder ich weiß, dass ich in beiden Formen des Kampfes Spaß haben kann. Und aus meiner Spielhistorie heraus hat mir auch beides schon Spaß gemacht. Zurzeit, wenn du mich zurzeit fragen würdest, würde ich immer diese etwas regelleichtere, eher narrative Form bevorzugen. Heißt aber nicht, dass ich nicht ab und zu mal auch noch so ganz gern so ein bisschen so dieses Gefühl hätte, ach, jetzt mal so einen kleinen Einschub von mal wieder so einem taktischen, von so einem taktischen System, mal für eine Session, so ein One-Shot oder sowas, um einfach so diesen Itch so ein bisschen zu bedienen, der ist schon in mir drin ist. Ich hatte ja auch in der Folge, die wir gemacht haben mit dem Jakob zum Powergamern, gesagt, dass so, das ist schon auch in mir drin so ein bisschen. Ne? Ich muss es nicht so oft bedienen, aber so ab und zu mal so diese Herausforderung zu haben, so dieses taktisch Nachdenken und so, das ist schon auch drin. Aber wie gesagt, also wenn du mich jetzt fragen müsstest, würdest, ich müsste mich für eins entscheiden, würde ich immer mich für die regelleicht narrative Form entscheiden.
Sehr spannend. Bevor wir das jetzt weiter ausführen, erstmal so eine Frage an dich. Muss man im Rollenspiel überhaupt kämpfen oder wann ist im Rollenspiel ein Kampf denn eigentlich sinnvoll? Weil ich habe mich das oft gefragt, weil ich komme ja aus so dieser Oldschool-Welt, wo letztendlich die Masse der Regeln eines Rollenspielbuches so diese Kampfsituation eigentlich beschrieben hat. Und der Kampf doch schon immer ein relativ wichtiges Element von diesen klassischen Systemen war. Aber es gleichzeitig auch sowas geben kann wie so eine ja, Kampfmüdigkeit, ne? Kriegsmüdigkeit sozusagen, wo dann die Spieler sagen, ach nee, jetzt schon wieder irgendwie so ein Kampf. Was ist denn so dein Geheimrezept, dass ein Kampf in einer Spielsession auch wirklich wertvoll ist für die Spieler?
Ich glaube, das ist eine extrem schwierige Frage, die so allgemeingültig zu beantworten, wie wahrscheinlich so halt alles, was wir diskutieren. So, it depends. Also ich glaube, zum einen müssen Kämpfe überhaupt sein? Und ich glaube, das hängt sehr davon ab, auf was man sich einigt, welche Art von Spiel man spielt. Das hat sicherlich auch mit dem System zu tun, aber vor allem auch mit der Erwartung daran, was die Spieler einfach an die Welt mitbringen. Es gibt einfach natürlich bestimmte Welten, in denen es zum Genre gehört, hin und wieder einfach auch mal einen Konflikt, eine Auseinandersetzung, einen Interessengegensatz durchaus auch mit Gewalt auszutragen, weil das ist ja nichts anderes, ne? Und ich glaube, wenn wir so klassisch Fantasy, Sword and Sorcery und so weiter haben, von den Geschichten von Conan, die alten Geschichten von Howard, über natürlich der Herr der Ringe, Faft und The Grey Mouser, alle diese alten klassischen Geschichten, da ist ja Kampf und der Gewaltsamkeit ist ja durchaus halt einfach ein gängiger Topos. Und ich glaube, dass wenn man sich einigt, dass man so eine Geschichte spielt, dann gehört das schon in einer gewissen Weise dazu, das zumindest halt zu ermöglichen. Ob ein Kampf tatsächlich notwendig ist und ob ein Kampf tatsächlich geplant werden muss, in dem Sinne, dass ich als Spielleiterin mir vorher überlegen muss, okay, hier an der Stelle wird ein Kampf kommen, oder ob ich da ein bisschen freier rangehe und sage, hier ist ein Konflikt und den können die Charaktere auf bestimmte Arten und Weisen lösen. Und dafür mache ich mir dann vielleicht Gedanken, was es dann für Herangehensweisen gibt, wie man diesen Konflikt lösen kann. Und eine davon kann halt der Kampf sein. Und da du ja richtig gesagt hast, viele von den Systemen haben ja, oder von den Rollenspielsystemen haben ja so ein Subsystem für Kämpfe, spezielle Regeln dafür für Kämpfe, mit Verwundungen, mit Schaden etc. Ne? Da muss man da wahrscheinlich oft ein bisschen mehr vorbereiten als für die anderen möglichen Ausgänge des Kampfes, wenn man nicht ein sehr regelreiches System hat, wo man alles im Wesentlichen on the fly improvisieren kann. Ist das eine Antwort auf deine Frage?
Ist natürlich erstmal auf der Metaebene eine Antwort, die völlig berechtigt ist. Ich will das vielleicht dann ein bisschen runterbrechen, weil ich habe so für mich überlegt, dass in meinen Geschichten ein Kampf immer nur dann stattfindet oder dann eigentlich eine Berechtigung hat in der Geschichte, wenn es was zu gewinnen oder zu verlieren gibt an Situationen. Also ein Kampf des Kampfes willen, einfach nur, ja, dort sind jetzt 8 Räume, in jedem Raum ist ein anderes Monster und die könnt ihr es töten und dann kriegt ihr XP und geht heim. Ja, da gibt es natürlich auch irgendwie was zu gewinnen, aber grundsätzlich finde ich es halt viel, viel spannender, wenn klar definiert ist, was ist denn das Outcome oder man antizipieren kann, was das Outcome, wenn ich verliere oder wenn ich gewinne. Also, dass man wirklich auch als Spieler so das Gefühl hat, wenn ich dieses Hindernis, ein Kampf ist ja auch ein Hindernis, wenn ich das jetzt überwinde, und in einem faktischen System eben durch gutes Brettspiel oder in einem narrativen System eben durch Kreativität und Ähnliches, dann steht am Ende sozusagen eine Belohnung oder wenn ich es eben nicht schaffe, eine Bestrafung in der einen oder anderen Form. Und das finde ich tatsächlich, ist für mich so die goldene Regel, dass ich mir immer überlege, wenn ich jetzt einen Kampf hier an der Stelle inszeniere, was gibt es zu gewinnen und was gibt es außer das nackte Leben zu verlieren und was, weil am Ende ist es ja wie eine Weiche für die Geschichte und das ist so ein bisschen, wie ich Kämpfen für mich im System Bedeutung gebe oder im Spielfluss.
Finde ich total gut, dass man sich überlegt, warum will ich den Kampf eigentlich jetzt an dieser Position bringen oder was könnte das so ein Kampf vielleicht beitragen oder warum könnte es hier dazu einem Kampf kommen und ich glaube, diese Vorüberlegung, um was geht es in dem Kampf eigentlich? Was gibt es zu gewinnen? Was ist der Interessensgegensatz? Was ist der Konflikt? Um was geht es? Und Belohnung und Verlust sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und wenn dir das als Spielleiter klar ist, ist das natürlich super. Aber wie bringst du das den Spielern rüber? Also muss es auch den Spielern klar sein in dem Moment? Oder ist es vor allem erstmal wichtig, dass es dir klar ist in dem Moment, wo du den Kampf planst, wo du ihn halt dann auch eher des Spiels aufbringst?
Na gut, letztendlich gibt es ja da verschiedene Abstufungen. Es gibt die ganz offensichtlichen Sachen, also beispielsweise der beste Kumpel sitzt im Todestrakt und wenn ich den jetzt nicht befreie, dann stirbt der und ich habe meine Schleichenprobe verkackt und die Wachen bedrängen mich jetzt und ich muss aus der Situation raus. Dann weiß ich, wenn ich das hier nicht schaffe, sitze ich gleich mit im Todestrakt oder aber ich schaff's und hau meinen Kumpel halt raus, wie geplant. Und das sind so die offensichtlichen Situationen. Dann gibt es natürlich die weniger offensichtlichen. Was ist denn das Outcome, wenn es mir jetzt gelingt, diesen Gegner zu besiegen? Also beispielsweise, wenn ich da eben einen Bösewicht aufgebaut habe im Laufe meiner Kampagne und jetzt kommt es zu diesem finalen Bosskampf, dann ist vielleicht nicht immer klar, was ist die Konsequenz, wenn er jetzt stirbt, aber mit Sicherheit ist die besser, als wenn der uns besiegt, sozusagen. Also da muss nicht zwingend das Outcome wichtig sein, aber jedem in der Kampagne wird durch die Erzählstruktur klar sein, dass hier jetzt ein Bossfight ansteht. Im Gegensatz dazu, muss ich sagen, gibt es halt auch den Kampf des Kampfes willen. Also ich erlebe das gerade in der aktuellen D&D-Kampagne, wo ich mitspiele, wo sehr, sehr viel mit so Random-Encounter-Tabellen gearbeitet wird. Und diese Random-Encounter-Tabellen sind halt, du triffst, keine Ahnung, 1W8 von dem und dem Monster. So. Und jetzt könnte man das halt alles natürlich nutzen, um XPs zu farmen, ne, und die alle niederzumetzen und mit jedem dieser Monster in Kampf zu gehen oder sonst was. Aber ich erlebe uns als Spielergruppe sehr, sehr häufig, dass wir erstmal so reagieren, das sind doch intelligente Wesen. Lass erstmal versuchen, mit denen zu sprechen. Also einen anderen Weg zu finden, als zu kämpfen, der dann auch nicht so viel XP bringt in dem Sinne, aber einfach auch so als Symbol, dass wir als Spieler vielleicht in dem Moment gar keinen Bock haben, einfach irgendein random Encounter, was gar keinen Sinn hat in der Story, jetzt einfach niederzukloppen, nur um das Encounter erledigt zu haben und XPs zu bekommen haben, weil wir wollen doch eigentlich lieber mit dem Hauptplot weiter anfangen. Also sprich, es muss nicht immer wirklich explizit sein, hier ist der Pokal, den du gewinnst, wenn du siegst, sondern manchmal geht es halt einfach darum, dass klar ist, wenn ich diesen Kampf jetzt bestreite, das ist ein wichtiger Teil der Story und danach geht die Story weiter. Das kann es eben auch sein. Und das, glaube ich, sollte den Spielern immer bewusst sein, weil ich versuche, wie gesagt, solche Zufallskämpfe, die keinerlei Bedeutung haben, außer dass sie zufällig aufpoppen und bei einem Ressourcenspiel wie D&D die Ressourcen abzocken sollen, weil die habe ich für mich selbst als Spieler, aber auch für meine Spieler als sehr auf Dauer sehr langweilig erkannt. Und das meine ich damit, wenn ich sage, es muss immer klar sein, was gibt es zu gewinnen und was gibt es zu verlieren. Und bei so einem random Encounter, außer vielleicht irgendeinen random Schatz, den diese random Leute dabei haben, nachdem ich unglaublich viel Zeit meines Lebens investiert habe, um nach den Spielregeln die runterzukloppen mit ihren Hitpoints, das ist für mich halt kein im Sinne von es gibt was zu gewinnen, Kampf. Ist das deutlich geworden, was ich meine?
Ja, total, absolut klar und auch absolut nachvollziehbar. Ja, aber ich will genau. Noch auf eine andere Sache, die du aufgeworfen hast, nochmal zurückkommen, wo du gesagt hast, naja, man bekommt weniger XP, wenn man halt nicht kämpft. Und da ist natürlich dann auch immer die Frage, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Systeme, die das unterschiedlich handhaben, aber eigentlich sollte, und ich glaube bei vielen Systemen ist es ja auch so, dass eigentlich so das Überwinden der Herausforderung, egal wie es gemacht wird, den XP gibt und halt nicht das unbedingte Töten oder im Kampf besiegen des Gegners.
Das wird wahrscheinlich so sein. Ich weiß jetzt auch nicht immer, wie das in welchem System wie gehandelt wird. Ich sag nur einfach häufig, also gerade bei D&D ist es ja schon einer der starken Treiber dieses, da wird gesagt, so und so viel XP gibt es das Monster, wenn es besiegt wurde und dann gibt es jetzt auch so Loot, ne, was hat das Monster dabei und solche Geschichten. Also sprich, es wird schon sehr stark incentiviert vom System her, das Ganze auch mit Kampf zu lösen. Vor allem, wenn halt das ganze System so weit aufgebaut ist, dass eigentlich alles, was du kannst, alles, was du investierst an Zeit in die Charakterschaffung, darauf aus ist, in diesem Subsystem Kampf halt zu brillieren, sozusagen. Ne? Einen schönen Spruch hat ein Mitspieler von mir gebracht, da waren wir Level 2, hatten auf Level 2 keinen einzigen Kampf bestritten, aber durch Storyplot und Co. halt genug XP für Level 3 bekommen und dann sagt der Spieler, nee, das möchte ich nicht, ich will wenigstens einmal auf Level 2 kämpfen mit meinem Charakter.
Sehr schön, sehr schön.
Also,
dann nimmt jemand das Spielsystem ernst, ja.
Ja, genau, also das sind tatsächlich dann einfach so Sachen, das ist sehr, sehr abhängig vom Spiel, aber unabhängig davon ist einfach meine Empfehlung, die ich eigentlich auch für mich so nutze, versuch immer, auch wenn es ein Random Encounter Kampf ist, der kommt, gib ihm Bedeutung. Mach es nicht einfach ein gleichgültiges XP- oder Hitpoint-Slugfest. Ja? Das ist so mein Erfolgsrezept für spaßmachende Kämpfe. Ja.
100% Zustimmung, ja.
Dann würde ich ganz gerne mal so die beiden Extreme betrachten. Das eine ist also, was wir gesagt haben, so dieser narrative Kampf. Da vielleicht auch so eine kleine Story. Ich hatte früher mein Cyberpunk-System und das war schon sehr, sehr kampflastig, weil das hat uns damals einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich zum Militär gegangen und habe dann plötzlich gedacht, oh mein Gott, da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. Wir hatten so ein Manöver gehabt gegen so US-Amerikaner Und es ging um so ein Orts- und Häuserkampfding und wir waren in so einem mehrstöckigen Hochhaus und wir hatten uns dann praktisch im obersten Stockwerk verschanzt, weil die sollten uns Hubschrauber abholen und die Amerikaner haben uns sozusagen angegriffen. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, ich warte dann so meine Stellung da auf dem Dach und habe dann so die ersten Annäherungstrupps der Amerikaner gesehen und dann ging es halt los und man hat den gemeldet, man hat angefangen zu schießen und so weiter. Und innerhalb für mich gefühlt Bruchteilen von Sekunden standen diese Amerikaner in diesem dritten Stock oder was, in dem ich mich befand. Also das ging so unfassbar schnell. Natürlich, physisch ist kein Mensch in der Lage, ne, drei Stockwerke und noch 100 Meter in weniger als 3 Sekunden zu überwinden. Aber durch das Adrenalin und das, was da so war, war mein Körper so, dass die Zeit einfach viel, viel schneller gerast und ich das Gefühl hatte, hä, die waren doch eben noch hier unten, wie waren die jetzt hier oben? Und das war so eine, ne, ich bin kein Combat-Veteran, aber halt so in diesem Manöver so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dachte so, in der Hitze des Gefechts, boah, wie schnell alles geht und wie krass man unter Stress steht, obwohl man ausgebildet ist, obwohl man vorher sich einen Plan gemacht hat und so weiter. Und das wollte ich dann auf mein Rollenspiel auch übertragen und habe damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, weil dann aus diesem Brettspielsystemkampf, was wir damals hatten, eigentlich ein ganz schönes Rollenspielerlebnis wurde. Ne? Ich habe dann so Stoppuhren eingebaut, dass jeder Spieler nur eine begrenzte Zeit hatte, überhaupt zu beschreiben, was er macht, damit nicht so dieses ewige Taktieren und Überlegen entstanden ist. Ich habe dann tatsächlich auch mit Effekten gearbeitet, laute Musik, Stroboskop drin und so weiter. Und wir hatten echt richtig Fun. Das war ein richtiger Action-Moment. Also die Leute hatten richtig Adrenalin dort am Tisch. Und das hat zu so diesem Brettspieleffekt des Kampfes genommen und daraus eigentlich so ein immersives Erlebnis einer simulierten Stresssituationen gebracht, was total Spaß gemacht hat und eigentlich ein totales Storytelling-Instrument war. Ja, so ein bisschen wie so eine Zombie-Experience im Europapark oder so, ne, wo man dann halt Angst hat und Stress und irgendwelche Schauspieler einen wirklich hardcore erschrecken und so weiter. So ein bisschen haben wir das an den Tisch gekriegt und ich muss sagen, das hat so meine Liebe zu so narrativen Kämpfen, bei denen man als Spieler auch ein bisschen in Stress gerät, geweckt und das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, hast du schon mal so eine Art von Kampf erlebt? Also Rollenspielkampf?
Zuerst mal sehr, sehr coole Anekdote und ich kann mir das vorstellen. Ich war ja nicht beim Militär, aber ich habe ja eine Zeit lang Kampfsport gemacht und ich finde auch, dass man so in diesem Moment, also das geht alles so wahnsinnig schnell und natürlich, wie du richtig sagst, einfach mit Instinkt und mit Training und so weiter, ne, da wird ganz, ganz viel einfach so verinnerlicht, wo man nicht mehr drüber nachdenken muss, aber es geht einfach alles so wahnsinnig schnell und dann auch die Anstrengungen und so weiter, ne? Also um das dann aufs Spiel zu übertragen, ist natürlich vielleicht auch gar nicht notwendig, aber es ist schon cool, wenn man da so einzelne Elemente aufbringen kann. Und ich meine, mit lauter Musik beim Rollenspiel spielen habe ich ja schon auch schon gute Erfahrungen gemacht. Wir haben eine Folge darüber gemacht. Ich sage nur Stichwort chinesische Oper. Jetzt im Kampf auch durchaus, jetzt nicht spezifisch als Stressfaktor, aber halt ganz allgemein einfach halt so spannende, actiongeladene Musik machen. Ne? Also wenn wir spielen, Olli, zusammen dann und du meisterst, dann läuft halt in der Regel so die Conan-Schlachtmusik, Battle of the Mounts oder irgend sowas. Ne? Also da passiert dann schon auch ein bisschen musikalisch was. Und das mit der Stoppuhr habe ich auch schon gemacht. Einfach aus der Erfahrung hinaus, die du auch beschrieben hast, dass es gerade bei solchen Systemen wie D&D, wo man ja doch relativ viele Optionen hat und dann die Kampfrunde sowieso schon relativ lange dauert, weil sich jeder Spieler überlegt, okay, was mache ich jetzt, wer steht jetzt wo, was ist jetzt das Optimale, dass ich da gesagt habe, okay, jeder hat von euch eine Minute Zeit, halt wenn er dran ist, halt zumindest zu sagen, was ihr macht. Und es muss dann nicht abgeschlossen sein, aber zumindest die Entscheidung muss da sein, okay, ich mache jetzt hier, das ist meine Aktion. Und das dann auszusprechen und vielleicht ein bisschen zu beschreiben, das fällt dann halt nicht so in diese Minute rein. Aber da habe ich auch einfach mit so einer einfachen Eiersanduhr dann gearbeitet. Ne? Das hat schon auch oft Stress ausgeübt bei den Spielerinnen und Spielern und war vielleicht auch nicht, weil die Spieler unterschiedlich sind und unterschiedlich damit interagieren können und vielleicht auch unterschiedlich die Regeln gut kennen, war das dann für manche stressiger als für andere. Aber das hat sich ganz gut bewährt, einfach um die Zeit, die der Kampf am Tisch gedauert hat, so ein bisschen zu reduzieren.
Ich habe tatsächlich mit diesen Instrumenten eins meiner größten Erfolgserlebnisse, was auch, glaube ich, allen sehr viel Spaß gemacht hat, ist tatsächlich so eine Situation. Meine Cyberpunk-Gruppe hat sich einen Plan gemacht, in so ein Labor einzubrechen und da gab es zwei sich gegenüberliegende Eingänge. Ich nenne jetzt mal den Nord- und den Südeingang. Man hat also den Plan gemacht, sich aufzusplitten. Die Hälfte geht durch den Nordeingang, die andere Hälfte durch den Südeingang. Alles schön geplant. der Kampf geht los, eben ich mit meinem Stressinstrument, jeder nur eine gewisse Anzahl Zeit zu entscheiden, was er macht und dann entsprechend auch, sag ich mal, so ein bisschen schon alle gehypt und so weiter. Und ich beschreibe eben der Gruppe A, die durch den Nordeingang geht, dass sie Bewegung am Südeingang wahrnimmt. Und ich weiß gar nicht, welcher meiner Spieler das war, sofort, ich schieße mein ganzes Magazin drauf.
Oh nein. Ja,
was dann dazu führte, dass sich diese Gruppe gegenseitig beschossen hat. Und das ist eine fucking, das war, so funktioniert das im Stress, ja, und das hat so viel Spaß gemacht, nicht weil die Leute, oh nein, das hätten wir taktisch und das war jetzt blöd gespielt, sondern weil aus dieser Situation sich so ein echter Combat-Stress so gefühlt simuliert hat, der in diesem Moment, dieses Narrativ, diese Hochspannung, die da herrschte, viel, viel besser und viel, wir reden heute noch davon, ne, von dieser Szene, als ein sauberer mit Battlemap und ich mache jetzt das und D6 Felder vor und dann macht der nächste das, ausgeführte taktischer Brettspielkampf. Und das ist so für mich so dieses, ich sag mal, narrative Kampfhighlight, das so hingekriegt zu haben, dass wir wirklich es geschafft haben, solche spaßigen Stresssituationen zu erzeugen. Und das hat auch allen, glaube ich, sehr, sehr viel Bock gemacht. Und da gab es so einige Szenen, die einfach legendär wurden. Ich erinnere mich auch an den Lutz, der irgendwie eine Ladehemmung nach der anderen hatte, egal mit welcher Waffe er geschossen hat und solche
natürlich.
Kleinigkeiten. Und es hat einfach durch diese Stresssituation dazu geführt, dass sich diese Kämpfe halt wirklich stressig angefühlt haben und das hat Spaß gemacht. Ne? Also es geht nicht darum, Spieler zu peinigen, wie mit man darf nur essen, wenn der Charakter isst, aber dieses das Narrativ unterstützen durch gewisse Elemente, um dadurch am Tisch halt auch ein bisschen das Adrenalin hochzukochen, das macht total Spaß und ist für mich eine Form des Kampfes, die ich sehr, sehr gerne, nicht immer, das kann man auch nicht jederzeit reproduzieren, ne? Man kann auch nicht permanent unter Strom stehen und dies und das, aber wenn man das mal hinkriegt am Tisch, dann hat das für mich mit die schönsten Kämpfe so produziert.
Ja. Kann ich total nachvollziehen. Ist natürlich auch immer ein bisschen so eine Systemfrage, wenn das System halt dafür ausgelegt ist, wie jetzt beispielsweise D&D, was wir ja vorhin so ein bisschen durchgespielt haben, das Beispiel. Da wäre es ja richtig ein Nachteil für den Spieler, wenn der nicht irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie halt so diese ganzen Kombinationen, die halt möglich sind und die ja dann auch gewünscht sind vom Spielsystem, die halt sozusagen durchzuführen. Ne? Also da wären wir, glaube ich, wieder bei dem Gespräch mit Jakob zum Powergamer, wo es für den Spieler einfach fair ist, vorher zu wissen, wie funktioniert das alles, auf was kann ich tatsächlich verwenden, wie ist mein Charakter dann halt gebaut und kann ich das alles auch in so einer Stresssituation dann tatsächlich umsetzen, weil mein Charakter das ja, so steht es auf dem Charakterbogen, ja auch kann. Aber grundsätzlich 100%, ich finde auch dieses Narrative, das rüberzubringen in einem Kampf, diese Spannung und die Anspannung und so das Adrenalin und so dieses Gehetztsein und auch wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Überblick zu haben über das, was eigentlich um einen herum passiert, weil man bekommt ja wirklich, wenn man so 1:1 gegenübersteht oder 1:5 oder wie auch immer, man hat ja dann diesen Tunnelblick und wirklich so dieser Fokus, ne, dieser super fokussierte und alles andere verschwimmt so ein bisschen um einen rum. Wenn man das so ein bisschen darstellen kann, das ist schon ganz, ganz große Schule.
Das andere Beispiel ist ja schön, dass du D&D erwähnst. Genau das ist ja auch eine Art von Spannung. Also ich will das eine, ist für mich nicht besser als das andere. Ich will einfach nur mal beide Pole so ein bisschen darstellen. Und wenn du jetzt den D&D-Kampf mal Revue passieren lässt oder auch viele Kämpfe, die wir haben, die waren ja auch super spannend, aber der Spannungsmechanismus war dann weniger, ich nenne es jetzt mal, Echtweltstress durch Narrativ und Leute, die sich reinsteigern, sondern die Spannung entsteht halt durch die Spielmechaniken. Oh, was würfel ich jetzt? Oh mein Gott, der hat eine 20 gewürfelt. Oder oh nein, ich habe eine 1. Oder verdammt, mit meinem W8 Schaden habe ich mal wieder nur eine 1 gewürfelt. Also sprich, auch dort entsteht ja eine Form der Spannung. Und das halt aber eher auf so einem Meta-Level, ne, auf so einem gamistischen Level. Und ich muss dazu sagen, ich liebe das auch total, weil im narrativen Kampf ist es ja immer so ein bisschen, wenn ich keine klar definierten Regeln gleichzeitig vielleicht dabei habe, sondern es ums Narrativ geht, dann kann man ja immer so ein bisschen drüber streiten, was ist eigentlich das spannendste Narrativ und selten ist es, dass halt die ganze Gruppe drauf geht und die Geschichte nicht weitergeht. So, das nimmt so ein bisschen so dieses, ich sag mal, Meta-Gefahrengefühl weg, dass mein Charakter sterben könnte vielleicht. So, bei so einem Brettspiel wie D&D, wo die Regeln klar definiert sind, kann ich halt als Spielleiter auch komplett mit denselben Regeln mitspielen und es wird dadurch ein Spiel, bei dem es halt Gewinner und Verlierer geben kann. So, und das finde ich auch genauso spannend, weil was freue ich mich diebisch, wenn meine Monster mal wieder eine 20 gewürfelt haben oder ähnliches, ja? Oder ihr eine 1 und alles. Und ich finde auch, das ist eine total interessante Form des Kampfes. Also ich verteufel das gar nicht, dass ich sage, oh, wir reden ja dann nur noch über die Spielmechaniken und so weiter. Ich liebe es, dieses Brettspiel auch zu spielen. Und ich glaube, du hast ja eben schon erwähnt, dein besonderes Herz oder ein Herz schlägt da sehr stark für D&D 4E sogar, weil das ja für dich, glaube ich, so the pinnacle of tactical roleplay board gaming ist oder so ähnlich.
Ja, würde ich schon sagen, zumindest das, was ich gespielt habe. Also mir hat D&D 4 sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich weiß, dass es nicht so richtig viel Liebe bekommen hat, damals, als es rauskam. Und ich glaube, es ist jetzt, kriegt jetzt wieder so ein bisschen so Aufwind von so ein paar Leuten, die es wieder entdecken. Aber ich fand es einfach ein extrem gut designtes Spiel. Ich fand es ein ganz, ganz hervorragend designtes Kampfsystem, wo wirklich viele taktische Möglichkeiten da waren als Spieler. Aber ich fand es auch als Spielleiter einfach extrem cool, weil es war alles, alle Monster hatten alles, was man wissen musste über die Monster, stand alles auf dieser Monsterkarte drauf. Man musste nicht irgendwelche anderen Bücher blättern. Also ich musste nicht um vom Monster Manual auf der einen Seite dann erstmal wieder ins Spielerhandbuch gucken und dann gucken, okay, was macht jetzt dieser Zauber, den das Monster kann, sondern es stand alles direkt da. Diese Einteilung der Monster in verschiedene Klassen, sage ich jetzt mal, war ganz hervorragend, wo man einfach wirklich einen sehr, sehr spannenden Kampf zusammenstellen konnte mit einem Tank-Typen, mit vielleicht jemandem, der eher so ein bisschen Damage verteilt hat, Schadensverteiler war, vielleicht jemand, der so ein bisschen das Battlefield Control machte, dann jemanden, der so aus dem Schatten herauskam und so. Das konnte man wunderbar und innerhalb von 2, 3 Minuten einfach zusammenstellen und das finde ich, das ist keiner anderen D&D-Version so gelungen. Wie gesagt, auch von der Spielleiterseite her. Und als Spieler fand ich es einfach halt sehr, sehr cool, mir zu überlegen, ja, einfach so diese taktische Herausforderung. Das ist einfach was anderes. Das ist eine kleine Abwechslung gewesen von dem, was ich sonst so mache im Rollenspiel, nämlich halt so dieses charaktergetriebene, sehr storyfokussierte Rollenspiel. Das kann man einfließen lassen, einfach. Ich habe es ja in dem D&D-Beispiel oben ja auch versucht, dann so ein bisschen einfach halt so ein bisschen Flavor drauf zu packen. Aber ich fand es einfach so clean und so sauber und so, ja, so gut designt. Dass ich das überhaupt gar kein Problem fand, einfach so diese mechanische Seite zu haben und da dann einfach ein bisschen Flavor drumherum zu packen. Du wirst dich erinnern, wie wir gespielt haben, so dieser eine Charakter, den ich hatte, der war ja so eine, weiß nicht, ob er Barde war oder Warlord, der immer so einen Zauber gemacht hat, wo er die Leute so in der Gegend rumgeschickt hat, ne? Und das hat sich für mich dann immer so dargestellt, als würde er halt auf so einem Schachbrett die Leute dann hin und her schieben. Ne? Und so habe ich mir das dann immer vorgestellt. Und das kann man ja auch wunderbar dann so drüberlegen über dieses mechanisch sehr, sehr cleane System.
Genau das, also es schließt ja nicht aus, dass wenn ich so ein System habe, dass ich mir dann halt auch immer die Fantasie gebe, wie sieht es denn konkret aus und das Ganze beschreibe. Aber grundsätzlich ist es halt durchaus eine ganz andere Art, so einen Kampf spannend zu gestalten. Ich habe, egal, auch bei D&D 5 oder auch bei D&D 4 erst recht, war ja auch für mich als Spielleiter immer die klare Ansage, ich gehe in so einen Kampf rein, um euch zu töten. So, und das Spiel gibt mir Regeln vor, was ist ein gefährliches Encounter, was ist ein nicht so gefährliches Encounter. Also ich halte mich an diese Regeln und ich halte mich an alle Regeln, die im Buch dastehen und ich werde jeden Trick, den mir die Regeln geben und so weiter, nutzen, um euch zu töten. Das ist, finde ich, eine völlig legitime Prämisse in dieser Art von gemistischen Kampf, die aber halt direkt auf der Metaebene ein totales Spannungsinstrument dort einbaut. Und ich glaube, in dem Moment hat man ja wie so eine Art, ne, wie heißt es so schön, Gruppenvertrag. Ne? Wir spielen nach diesen Regeln und mit diesen Regeln spielt sowohl die Spielleitung als auch die Spieler und es besteht eben die Gefahr, dass mit der Regelauslegung und mit dem, wie wir spielen, ihr verliert. Und das hat ja auch zu einem TPK bei uns an einer Stelle geführt, die natürlich klar immer eine Katastrophe sind. Aber ich fand auch tatsächlich, dass diese Metaspannung, die in dieser Art von Kampf halt durch das Spielsystem gegeben ist, auch mir total viel bringt. Und ich bin da auch völlig bei dir, auch dieses D&D 4E, das hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Man kann sich eben dann klar sagen, das Narrativ ist an der Stelle optional. Damit muss man dann, finde ich, leben. Aber so haben für mich diese beiden Kampfpole, einmal der rein narrative Kampf, vielleicht verstärkt durch echtes Adrenalin am Tisch, und auf der anderen Seite eben dieser rein gemistische Kampf, vielleicht eben abgerundet durch ein bisschen Narrativ, gleiche Berechtigung im Rollenspielen. Und ich könnte die Frage nicht beantworten, was davon ich lieber mag, sondern ich würde da genauso, wie du es zum Anfang meiner Fragen hier gesagt hast, auch sagen, es kommt ganz drauf an, mal habe ich mehr Lust auf das eine, mal mehr Lust auf das andere. Und das, finde ich, ist ja das Schöne und die Vielfalt. Das Einzige, wie gesagt, was ich immer als Leitstern über all meinen Kämpfen habe, ist, dass es was zu gewinnen oder zu verlieren geben muss, dass der Kampf an sich etwas Spannendes mit der Geschichte macht, die wir da gemeinsam am Tisch erleben.
Olli, wieder mal wunderbare Schlussworte, die eine klasse Zusammenfassung sind der zentralen Punkte, die du aufgeworfen hast, die wir diskutiert haben. Und ich finde, an der Stelle gibt es auch gar nichts, was ich noch hinzufügen würde. Außer dir Danke zu sagen für die sehr, sehr spannenden zwei Vignetten. Einmal, dass ich wieder Marshall Pope ins Feld führen durfte, auf der Suche nach Heilung für seine Frau Tanja. Und natürlich auch den guten Spatenbruder Finn. Danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns und lasst eine Bewertung da. Erzählt euren Mitspielerinnen und Mitspielern von uns und meldet euch bei uns über E-Mail 2w12podcast@mail.de oder als Kommentar bei YouTube unter diesem Video. Und teilt uns mit, ob ihr eine Präferenz habt, Kämpfe als Story versus Kämpfe als Spiel im Spiel. Und natürlich auch, wenn ihr sonstige Ideen für Themen und Fragestellungen habt, die uns weiterbringen auf dem Weg, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu lesen. Bis dahin wünschen viel Spaß beim Spielleiten der David
und der Oliver.